Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Invalidenversicherung, auch bekannt als IV, steht unter Druck. Immer mehr Menschen beantragen eine Rente. Besonders auffällig ist der Anstieg von Anmeldungen aufgrund von psychischen Erkrankungen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Schaut man sich die aktuellen Zahlen vom Bundesamt für Statistik an, zeichnet sich etwas deutlich ab. Inzwischen machen psychische Erkrankungen fast die Hälfte der Neurenten aus. Bei den jungen Erwachsenen sind sogar ein Drittel. Im Jahr 2023 haben sich rund 12'000 Jugendliche und junge Erwachsene bei der IV angemeldet. Gut 2'800 davon sind als Neurentner aufgenommen worden. Bundesrätin und Sozialministerin Elisabeth Baum-Schneider will mit einer Revision gegensteuern. Statt einer klassischen Rente sollten junge Menschen in Zukunft sogenannte Integrationsleistungen erhalten, also eine zeitlich begrenzte Unterstützung. Die sollte verhindern, dass sie zu früh oder dauerhaft aus dem Arbeitsleben fallen. Aber wie erleben die Betroffenen den Weg durch den IV-Prozess? Welche Hürden begegnen ihnen dort und was müsste sich gesellschaftlich und politisch verändern, damit die Leute die Unterstützung bekommen, die sie brauchen? Mein Name ist Olivia Rufiner und darüber rede ich heute mit der Iria Zuber. Sie ist Leiterin vom Rechtsdienst bei ProCap Schweiz, der grössten Schweizer Selbsthilfe- und Mitgliederorganisation für Menschen mit Behinderungen. Die Iria Zuber arbeitet seit 23 Jahren als Anwältin auf diesem Gebiet. Herzlich willkommen im Durchblick, Frau Zuber.
Grüß dich, Frau Rufiner.
Zum Einsteigen würde ich gerne mit Ihnen über die Voraussetzungen für eine IV-Rente sprechen. Also, wie wird das genau ermittelt?
Die IV kennt verschiedene Leistungen. Und die IV-Rente ist natürlich die, die man am besten kennt oder wo am meisten davon geredet wird. Für das jemand eine IV-Rente zu gut hat, braucht es einen Lohneinbuss aus gesundheitlichen Gründen. Die Lohneinbuss muss 40% oder mehr sein. Die 40%, da schaut man zuerst, was würde jemand verdienen ohne gesundheitliche Beeinträchtigung. Also beispielsweise, was hat die Person verdient, bevor sie krank geworden ist. Und dann schaut man, was kann man verdienen mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung. Da ist wichtig, dass nicht nur der bisherige Beruf gilt, also vielleicht hat jemand als Arbeiter auf dem Bau, als Eisenleger gearbeitet, aber er kann vielleicht eine leichte Arbeit machen, eine angepasste Arbeit, wo man vielleicht zwischendurch sitzen kann, dass man vielleicht nicht mehr so schwere Gewicht tragen muss. Dann muss die IV oder tut die IV auch von Gesetzes wegen darauf schauen, was könnte er verdienen in dieser angepassten Tätigkeit. Da ist es nicht wichtig, ob man die Stelle wirklich hat, sondern das wird ganz theoretisch festgelegt anhand von Löhnen, von der Lohnstrukturerhebung. Das sind Daten, die das Bundesamt für Statistik alle 2 Jahre ermitteln und publizieren.
Sie beschäftigen sich bei ProCap Schweiz täglich mit so Fällen. Was erleben Sie? Was sind die grössten Herausforderungen für Betroffene im Umgang mit der IV?
Ja, ist richtig. Wir haben täglich und mit so viel zu tun. Und die Herausforderungen sind unterschiedlich, wie die Leute das auch erleben. Ich denke, eine erste Herausforderung ist sicher, dass man jetzt so ein bisschen aus dem Leben geworfen wird. Und dann ist man plötzlich, kann man nicht mehr, was man vorher hätte können. Man hat vielleicht Freude gehabt an seinem Job und plötzlich geht das nicht mehr. Man merkt, das geht nicht nur 2-3 Wochen und man kann wieder arbeiten, sondern es stellt sich dann auch eine grosse Unsicherheit ein. Und dann hat man vielleicht das Krankentaggeld und spätestens nach 5 oder 6 Monaten sagt die Krankentaggeldversicherung, jetzt müsst ihr euch bei der IV anmelden. Für viele Leute ist das schon eine grosse Herausforderung. Das will man eigentlich nicht, weil man hat ja eine Bestätigung daraus, dass man jeden Tag arbeiten kann. Und dann passiert auf einmal ein Zeitchen nichts, wo man mitbekommt. Die IV tut dann Ärzte anschreiben, Ärztinnen, Berichte einholen. Häufig geht es dann auch lang. Vielleicht kommt man aber gleich mal eine Einladung über zu einem Gespräch bei der IV. Dann sagen sie, ja, ihr könntet ja wieder arbeiten. Was stellt ihr euch vor? Was wäre möglich? Und dann ist man so ein bisschen in einem Widerspruch, weil der Hausarzt, die Hausärztin hat gesagt, ja, ihr könnt nicht mehr arbeiten, jetzt machen wir hier die IV-Anmeldung. Das geht nicht mehr. Und die IV will plötzlich darüber reden, ja, was wäre jetzt noch möglich, was könnte ihr noch arbeiten? Und das ist dort ganz wichtig, dass man das den Leuten auch erklärt. Ja, als Eisenleger, jetzt um das Beispiel von vorher wieder aufzunehmen, könnt ihr nicht mehr arbeiten. Aber in einer angepassten Tätigkeit kommen. Wir probieren mal. Es ist wichtig, dass man dort die Unterstützung hat und vielleicht aber auch, wenn vielleicht eine Hausärztin oder ein Hausarzt noch zulässt, schaut das auch differenziert mit euren Patienten anschauen. Vielleicht gibt es eben Möglichkeiten, etwas anderes zu machen. Aber für jemanden, der 20 Jahre auf dem Bau gearbeitet hat, dann kann sich das vielleicht im Fall nicht so gut vorstellen und braucht eigentlich jemanden, der ihn dort unterstützt in dem Ändern von seinem Denken oder von seiner Vorstellungskraft. Dann ist es halt einfach schwierig, dass es ganz lang geht, das IV-Verfahren. Also das ist ja die Frage, was ist schwierig im Umgang mit der IV? Es geht einfach lang. Es geht lang, bis die Arztberichte gesammelt sind, bis alles das da ist, bis die das ist nicht nur ein Job von der IV, das ist, die liegt auch bei den Ärzten, weil man die vielleicht noch mahnen muss. Die kommen ja auch nicht gerade und sagen, jawohl, da haben wir schon parat und so. Irgendwie auch dort wieder, bis man dann wieder etwas gehört von der IV, ziehen wieder Monate ins Land, bis man nachher irgendwann von der IV Post bekommt und dort steht drauf, kein Anspruch auf eine Invalidenrente. Und nachher hat man eigentlich 2 Jahre gewartet oder noch länger und man hat wie nichts.
Ja, ja. Kann man da irgendwie so das abbrechen auf eine Diagnose oder auf einen Fall, wo sich so lange Wartezeit, also all die Herausforderungen ein bisschen mehr akkumulieren als bei anderen, wo viel schneller ein Anspruch geklärt werden kann?
Will ich nochmal zurück zum Anfang, wo ich gesagt habe, wie die Ansprüche oder wenn man einen Anspruch hat auf eine IV-Rente. Man schaut, was kann jemand verdienen mit dieser gesundheitlichen Beeinträchtigung. Was ist medizinisch möglich? Es gibt eine medizinisch-theoretische Arbeitsfähigkeit, die dort ermittelt wird. Es gibt leider keine Fiebermesser für Arbeitsunfähigkeiten. Das ist etwas, was ich ganz gut finde, wenn das mal jemand könnte erfinden könnte. Wo man jemandem also kann den Fiebermesser auf die Stirn haben und dann steht hier Arbeitsunfähigkeit 50%. Aber das gibt es nicht. Das heisst, es ist immer eine Einschätzung von einer Ärztin oder von einem Arzt oder von mehreren, was es hier gibt. Und das heisst, je einfacher, je klarer das ist, also haben wir jemanden mit einer schwere Körperbeeinträchtigung, die vielleicht nur noch im Bett liegen kann, dann ist es sonnenklar. Haben wir aber jemanden mit einer Erkrankung, die nicht nachweisbar ist, die man nicht ins Röntgen legen kann und dann sieht man, das ist alles kaputt, kann nichts mehr machen oder die. Dann ist es natürlich auch schwieriger, das festzulegen. Das heisst, unter dem Strich, ja, es ist natürlich schwieriger bei psychischen Erkrankungen, aber es gibt auch dort ja Richtlinien, und es gibt Möglichkeiten, das abzuklären. Aber es braucht halt ein bisschen mehr und es hat grössere Unsicherheiten, ob man dann am Schluss das richtige Resultat findet.
Was meinen Sie, wo fühlen sich Betroffene Ihrer Erfahrung nach am meisten allein gelassen? Ist es mit dem ganzen Papierkram? Ist es die lange Wartezeit? Oder ist es ein bisschen das Gefühl, dass sie halt eben nicht verstanden werden? Gerade wenn man so zu einem Gutachter muss, kann das ja wie schon so mal... Da weiß man nicht, was einem erwartet. Also was ist so ein bisschen für die Betroffenen fast am schwersten?
Es ist sicher die lange Wartezeit. Das nackt. Und das gibt auch häufig im Leben der Betroffenen so einen Stillstand. Man kommt nicht weiter im Leben. Und auch noch, wenn man dann merkt, ja, vielleicht etwas ging schon noch, aber der Fokus ist dann so auf die IV-Rente gerichtet. Und dort ist es ganz wichtig, dass man die Leute vom Umfeld und nehmen wieder die Hausärztinnen und Hausärzte auch ein Pflicht, sagen, ja, aber wenn noch etwas anderes geht, dann probieren das. Weil am Schluss geht es den Leuten besser, wenn sie etwas anderes machen können. Zwar nicht mehr auf dem Bau, aber irgendwo in einer leichten, angepassten Tätigkeit doch noch ein Auskommen finden. Aber also die lange Wartezeit ist eine riesige Herausforderung für die Leute. Aber auch das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Man kann nicht viel beitragen in diesem Verfahren. Es geht lang und es passiert irgendetwas und man hört nichts und ist so ausgeliefert dem. Das ist effektiv auch eine Schwierigkeit, die ich auch immer wieder höre. Man kann nichts beitragen, man muss einfach so warten.
Sie haben jetzt gemeint, man kann bei diesem Verfahren nicht viel selber beitragen. Das läuft alles über die IV. Gibt es irgendwelche Best Practices, wo Sie könnten sagen, so haben Betroffene mehr Chancen, auch gehört zu finden oder auch ernst genutzt werden?
Ja, das gibt es schon. Also, Ein bisschen Einfluss hat man schon, aber ich denke, wichtig ist da, dass man sich die medizinischen Abklärungen, dass die gut gemacht werden, dass man halt nicht nur vielleicht beim Hausarzt ist, sondern dass, wenn es notwendig ist, auch Spezialisten beizieht, dass man das schon gemacht hat, möglichst früh auch in dieser Zeit, dass man klare Berichte hat. Wichtig ist auch, dass die Berichte rechtzeitig eingereicht werden, da kann man ein bisschen darauf einwirken. Wichtig ist, dass sie im Verfahren mitmachen, dass sie eine gewisse Offenheit haben, auch gegenüber der IV. Und da rede ich jetzt vor allem auch für die Eingliederung. Das ist eine wichtige Aufgabe von der IV, dass die Leute sich an der Hand nehmen. Dann hat man sicher bessere Chancen, auch zufrieden aus dem IV-Verfahren rauszukommen. Und zufrieden heisst nicht nur mit einer Rente, vielleicht eine Teilrente, aber nicht unbedingt eine ganze Rente, aber vielleicht noch arbeiten daneben. Den Leuten geht es besser, wenn einem das gelingt.
Ja, jetzt gerade mit so unsichtbaren Krankheiten wie Depressionen, Burnout oder Angst ist ja auch schwierig, um darüber zu reden. Wenn ich jetzt komplett offen sein muss, ist das nicht immer ganz einfach. Inwiefern wirkt sich das auf ein IV-Verfahren aus?
Das ist eine grosse Schwierigkeit. Oder man wird dann... schwierig ist vor allem zum Zeitpunkt des Gutachtens, weil dann muss man ja das auf den Tisch legen. Man hockt dann am Tisch in der Arztpraxis beim Gutachter oder so und muss seine ganzen Defizite auf den Tisch legen. Das ist eine grosse Herausforderung. Es ist auch ein bisschen wie eine mündliche Prüfung, wo man mal sich mal vorstellen muss, man hockt so dort und wird ausgefragt. Man muss Antworten geben. Was ist der Reflex? Man probiert sich ja möglichst gut darzustellen. Und dann kommt es nicht gut raus, weil dann kann ja der Gutachter oder die Gutachterin auch gar keine gute Einschätzung abgeben, weil das nicht verhebt, wenn die Grundlagen nicht haben. Also ist es wichtig zum Zeitpunkt des Gutachtens, dass die Leute in der Lage sind, über ihre Schwierigkeiten zu reden, dass sie das offen auf den Tisch legen. Und das ist etwas, was die Leute vorher müssen wissen müssen, entweder wenn sie durch Brocken begleitet sind oder auch durch eine andere Fachstelle oder durch ihre Hausärztin oder ihre Spezialisten, dass man das vorher mit den Leuten anschaut. Schaut, dort müsst ihr es auf den Tisch legen. So wie es ist, alle Schwierigkeiten.
Was müsste sich Ihrer Meinung nach im System ändern, damit Menschen, die auf IV angewiesen sind, ob jetzt aufgrund von psychischer oder physischer Beeinträchtigung, gerechter behandelt werden?
Also neben Fiebermesser für Arbeitsunfähigkeiten, was ich mir schon gewünscht habe.
Ja, genau. Was würden Sie sich sonst noch wünschen?
Ich studiere schon seit vielen Jahren daran herum, wie man das System eigentlich gerechter oder klarer könnte machen. Ja, eigentlich die Lösung auch nicht. Es ist wirklich so, dass wir halt effektiv das Zusammenspiel zwischen Juristerei und Medizin haben, dass wir alle irgendwie festgestellt haben, dass es ja eigentlich besser wäre, die Leute wären eingegliedert und könnten arbeiten, aber trotzdem braucht es immer noch die Renten, die braucht es, ohne die geht es nicht. Also, was kann man machen? Ich glaube, einerseits braucht es natürlich engagierte Mitarbeitende bei der IV, bei den IV-Stellen, die auch die Lust haben, die Leute an der Hand zu nehmen, mit ihnen den Weg zu gehen für eine Eingliederung. Etwas, was ich noch eine gute Sache finde, sind berufliche Abklärungsstellen, wo die Leute über eine Zeit von ein paar Wochen schauen, wie es geht mit dem Arbeiten. Und diesen Weg mit diesen beruflichen Abklärungen, den finde ich, den müssen wir wieder mehr brauchen. Das hat es früher schon gegeben. Die sind ein bisschen ausgestorben in meiner Wahrnehmung. Und ich finde, das ist eigentlich etwas, was ich sehr schade finde. Weil dort vergibt man eine Chance, um mit diesen Leuten einen Richtungswechsel zu machen.
Ja. Was meinen Sie, was könnte die Gesellschaft und die Politik dazu beitragen, dass die IV zugänglicher wird?
Eigentlich braucht es nicht den Zugang zur IV, aber es braucht den Zugang vielleicht für Menschen mit einer Behinderung oder mit einer Beeinträchtigung, die wieder oder in der Gesellschaft sollen eingebunden sein.
Also umgekehrter Zugang.
Ja, genau. Wichtig ist sicher, dass man die Arbeitgeber in die Pflicht nimmt, die sagen, die müssen auch offen sein. Jemand, der vielleicht ein bisschen angetätscht ist im Leben, wieder all diesen Chancen zu geben, dass jemand, der vielleicht nicht vollleistungsfähig ist, die Möglichkeit hat, in einem Teilpensum vielleicht mit einer ein bisschen schwankenden Arbeitsfähigkeit auch Möglichkeit hat, die zu verwerten. Also es braucht dort einen offenen Arbeitsmarkt und offene Arbeitgeber, die bereit sind, sich dem zu stellen. Also das ist der Part von der Gesellschaft. Und was braucht es bei der Politik? Was es nicht braucht, ist eine weitere Sparübung, weil das lohnt sich nicht. Es braucht ein Engagement von der IV, es braucht die Eingliederung. Und ein wichtiger Punkt vielleicht auch, und das ist auch etwas, was wir in der Politik jetzt gerade diskutiert, dass man die Hürde für einen Wiedereinstieg, also jemand, der eine Rente hat, es vielleicht ein bisschen besser geht und man merkt, ja, vielleicht ein bisschen probieren könnte es. Aber nachdem man das lange IV-Verfahren hinter sich gebracht hat und der Rente zugesprochen bekommen hat, ist das auch eine Hürde, wieder an die IV zu gelangen und zu sagen, ja, ich würde gerne probieren und man geht dort das Risiko ein. Also dort sollte man etwas machen, dass es einfacher ist, den Weg zurückzufinden in den Arbeitsmarkt, vielleicht auch teilweise Teilzeit mit wieder zurückgehen kann, ohne dass man gerade seine ganze Existenzgrundlage verliert.
Jetzt ist gerade in der Politik wieder einiges am Gehen. Elisabeth Baumschneider, die Sozialministerin, hat ja jetzt einen Vorschlag gemacht mit den Integrationsleistungen, dass man jungen Leuten keine IV-Rente mehr auszahlt, sondern eine zeitlich bedingte Integrationsleistung. Was meinen Sie dazu? Wie kann die Politik dazu beitragen, dass die IV zugänglicher wird? Ist das ein Ansatz?
Ich habe noch keine Ahnung, wie die Integrationsleistung ausgestaltet werden soll. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man sich dieser Schwierigkeit oder dem Phänomen, dass junge Menschen mit einer psychischen Erkrankung jetzt vermehrt Rente beziehen, also so lese ich es auch aus der Statistik heraus, ich finde, dem muss man sich wirklich annehmen. Man muss Lösungen finden hier. Für mich ist nicht klar, warum ist das so. Das ist der erste wichtige Punkt, dass man dort gut hinschaut, warum funktioniert oder warum gibt es immer mehr Menschen, junge Menschen mit psychischen Behinderungen, die auf eine Rente angewiesen sind. Und die Hürden für eine Rente, die sind ja hoch, die bekommt man nicht einfach so. Das ist nicht so, man geht zur IV und sagt, ich brauche eine Rente und man bekommt die, auch die jungen Menschen nicht. Also die haben ja auch das ganze Abklärungsverfahren, das wir ja jetzt schon besprochen haben, haben die auch hinter sich. Und auch dort, oder erst recht bei jungen Menschen mit einer Behinderung, mit einer psychischen Behinderung, ist es wichtig, dass sie eine engagierte Person haben, die sie an der Hand nimmt und mit ihnen den Weg in die Eingliederung geht. Ich weiss, dass es nicht ohne Rente geht, aber dass man das näher her schaut und eine gute Lösung findet, ist für mich absolut wichtig. Was man muss aufpassen muss, ist von mir aus, dass man den Druck berücksichtigt. Also es darf nicht zu viel Druck sein, weil sonst funktioniert es nicht, sondern es muss es mitnehmen sein.
Was jetzt einer betroffenen Person noch einen Rat mit auf den Weg könnte geben, welcher wäre das?
Ja, es ist noch schwierig. Ich meine, jeder Fall ist ein bisschen anders. Von dem her, ja. So einen Tipp geben, ist effektiv schwierig. Ein paar habe ich schon gesagt. Also der Weg von der Eingliederung mitzugehen, auch sich Unterstützung zu holen in einer spezialisierten Fachstelle. Auch das, also das Abschätzen, was ist jetzt das, wenn die IV mit mir will, den Weg von der Eingliederung, also wieder arbeiten, will stellen, den Weg gehen, dass man sich dem stellt und dort offen ist und das auch einfach mal ausprobiert. Und dort wünsche ich den Leuten, dass sie das ausprobieren, auch wenn der Hausarzt, Hausärztin, ich werde heute ein bisschen von mir ein bisschen best. die haben vielleicht gesagt, hey, ja, es geht nicht, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man die Offenheit hat. Und ein wichtiger Punkt oder ein Tipp ist auch noch, dass man alle Abklärungen medizinischer Art macht, aber auch bei den Therapien dann konsequent durchführt, dass man die Medikamente nimmt, die verordnet sind und das nicht vorzeitig abbrechen.
Ja, danke vielmals, Frau Zuber, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Sehr gerne. Danke. Das wünsche ich euch auch.
Wenn du mehr über die IV-Rente und die Revision von der Elisabeth Baumschneider wissen willst, dann geh doch rüber auf blick.ch. Meine Kolleginnen und Kollegen vom Ressort Politik haben darüber nämlich schon ausführlich berichtet. Mein Name ist Olivia Ruffiner und wie immer gibt es zum Schluss jetzt einen Random Fact vom Reto Scherer. Danke dir vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Im Jahr 2019 haben Wissenschaftler das älteste bekannte Kunstwerk der Welt auf der indonesischen Insel Sulawesi entdeckt. Es ist vor 44'000 Jahren erschaffen worden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.